Wir sind, wie der Michael gesagt hat, am letzten Punkt von unserer Serie, wie Jesus sieht. Jesus-like, so werden wir sie als Nachfolger von ihm, weil er es auch gut meint mit uns. Und heute werden wir anschauen, das Thema Feiern wie Jesus. Das Wetter dazu ist schon parat. Habt ihr das gemerkt? Die Sonne kommt raus schon seit einiger Zeit. Ich finde das genial, dass der Frühling kommt, der Sommer kommt. Ist einfach genial. Gerade heute für das Thema Feiern wie Jesus. Schön, wenn vom Himmel ab aber schon die Sonne auf uns scheint. Wir haben das gestern auch mega gut durch. Einen Zwangsspaziergang müssen machen, weil ganz fleissige Hände da feist geputzt haben. Und ich habe so genossen, wie die Sonne auf mein Gesicht gekommen ist, mich erwärmt hat. Es tut gut in dieser Zeit. Und das Wetter lädt ja richtig ein zum Feiern. Ich denke, der ein oder andere von euch hat vielleicht heute noch etwas geplant oder die nächste Woche, wo wir schon am Planen sind. Man holt den Grill raus, man lädt Leute ein. Wir werden auch in der Gemeinde immer wieder feiern miteinander. Und da stellt sich ja so die Frage, wie ist denn das als Christ mit dem Feiern? Es passiert doch so viel um uns herum. Man hört in den Nachrichten ständig irgendetwas Schreckliches. Sollten wir nicht ein bisschen weniger feiern und dafür mehr beten? Es ist so viel Erschreckendes in der Welt, die um uns herum ist. Und ich merke, die Frage stellt sich, darf man denn eigentlich, wenn man all das sieht, eigentlich fröhlich sein? Darf man eigentlich feiern? Wie hat Jesus das denn gemacht? Und da werden wir heute reinschauen in das Thema. Und ich merke bei der Vorbereitung, dass das Alte und das Neue Testament, das recht viel über Feiern gesagt wird, dass es eine große Rolle spielt in der ganzen Bibel. Und ich denke, das ist kein Zufall, dass das so in der Bibel vorkommt, das Feiern. Es ist verblüffend, wie wichtig Feiern in der Bibel ist. Im Alten Testament sehen wir, wie Gott seinem Volk angeordnet hat, verschiedene Feste zu feiern. Das hat wie zu ihrer Kultur dazugehört. Da hat es verschiedene Feste gegeben. Ich kann jetzt nicht auf alle einzeln eingehen, aber eins zum Beispiel, das viele von euch wahrscheinlich kennen, sie haben die Befreiung aus Ägypten jedes Jahr miteinander gefeiert. Sie haben sich erinnert, hey, Gott hat etwas Grossartiges tun in unserem Leben. Der Auszug aus Ägypten ist jedes Jahr als Erinnerungsfest gefeiert werden. Gott führt aus der Gefangenschaft raus, er führt in die Freiheit rein. Da haben sie jedes Jahr sich wieder daran erinnert. Und so hat es mehrere große Feste im Jahr gegeben, wo sie haben sollen feiern und sich an gewisse Sachen sollen erinnern. Aber nicht nur, Gott hat im Alten Testament verschiedene Feste feiern lassen und gefeiert, sondern Jesus hat auch Fest gefeiert. Jesus war nicht ein Kind von Traurigkeit. Er war ein fröhlicher Mensch. Ständig unterwegs mit seinem Vater. Die Bibel ist voll von Worten wie Feiern und Freude. Und ich will euch zwei Stellen aus dem Alten Testament bringen, aus dem Psalm. Das ist das Liederbuch von der Bibel. Da heißt zum Beispiel im Kapitel 4,8: Tiefe Freude hast du mir gegeben. Sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben. Also wenn man viel erntet, wenn man viel Ertrag hat im Leben, viel Erfolg hat, dann freut einen das. Aber die Freude, die von Gott kommt, wo Gott uns gibt in unser Leben, ist noch viel, viel größer. Wo das Ganze noch übertrifft. Oder aus dem Psalm 16,11: Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Also bei Gott selber ist Freude, die echte, wahre, tiefe Freude in Fülle. Das heißt, es gibt nicht mehr. Das ist alles an Freude parat. Und dann habe ich das Neue Testament hineingeschaut und gesehen, dass Jesus im Johannes-Evangelium Kapitel 15 etwas gesagt hat. Und zwar hat er seine Jünger, die mit ihm unterwegs waren, Seine Freunde, die eng bei ihm waren, Tag und Nacht sind sie mit ihm unterwegs gewesen. Die hat er eingeladen. Eingeladen, ihm nicht nur nachzufolgen, sondern an ihm zu bleiben, in seiner Liebe zu bleiben. Und dann schreibt er, bleibt in meiner Liebe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Das heisst, Freude vor Jesus, wo er hatte, er ist der Ursprung von aller Freude, die soll uns erfassen und uns erfüllen, vollkommen. Mehr geht es nicht mehr. Und wegen dem, hat er gesagt, ist er im Prinzip gekommen. Er ist letztendlich auf die Erde gekommen, um uns mit tiefer Freude zu erfüllen. Durch all das, was er gemacht hat, was er für uns erledigt hat. Ich habe euch gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und dass euch keine Freude mehr fehlt. Er ist nicht auf die Welt gekommen, dass wir ein trauriges, trostloses Leben führen müssen, sondern ein Leben in Freude. Und das ist eine gewaltige Zusage. Wenn das nicht Grund genug ist, eigentlich, wenn wir daran denken, dass wir jeden Tag das Freudenfest feiern müssen. Wegen dem ist Jesus gekommen, dass wir Freude in Fülle dürfen erleben. Jeden Tag als Fest anschauen, das ist gewaltig. Und wenn wir dann in die Bibel hineinschauen, im Neuen Testament, wo Jesus gewirkt hat, dann fällt uns ganz schnell auf, dass es ein eindrückliches Beispiel für die Lebensfreude von Jesus gibt. Und zwar in dieser Geschichte, ganz am Anfang von seinem Wirken, dem allerersten Wunder. Jesus ist zusammen mit seinen Freunden und seine Mutter war auch dabei gewesen, dort in der Heimat, wo er aufgewachsen ist, zu einem Hochzeitsfest gegangen. Sie haben miteinander gefeiert. Sie sind fröhlich gewesen. Und das Ganze ist im Orient nicht so wie bei uns. Also ein paar feiern da ja Hochzeit. Ich glaube, die nächste ist nächste Woche, wo stattfindet. Am Samstag ist die nächste Hochzeit. Wir machen das ja meistens so, dass wir am Samstagnachmittag und Abend, vielleicht noch bis am Sonntagmorgen, rein feiern. Aber im Orient ist das ein langes Fest. Nicht nur auf einen Tag begrenzt, sondern da kommt im Prinzip das ganze Dorf zusammen. Alle sind fröhlich, alle feiern miteinander und es findet ein paar Tage statt. Und da wird richtig gefestet. Fröhlich, mit lauter Musik und Tanz. Und Jesus zmitzt drinnen. Wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass Jesus zu dem Hochzeitsfest gegangen ist und irgendwo im Ecke gesessen hat und er nicht zugeschaut hat. Nein! Der hat mitgetanzt. Der war fröhlich. Der hat sich gefreut an dieser fröhlichen, lauten Musik. Er hat Freude können ausdrücken. Er hat Spass gehabt. Und natürlich gehört es dann zu so einem Hochzeitsfest auch dazu, dass man etwas Feines auftischt. Jesus, der ist also da beim Hochzeit in Kana, ist am See Genezareth. Und dann ist eine große Party und plötzlich, es geht ein paar Tage lang, plötzlich geht der Wein aus. Das ist oberpeinlich, vor allem für den Gastgeber, für den Bräutigam. Er hätte eigentlich dafür sorgen müssen, dass alle in dieser ganzen Zeit versorgt sind. Oberpeinlich, wenn so etwas passiert. Und Hochzeitsgäste würden vielleicht sagen, wow, ist das ein Geizkragen? Der schaut nicht einmal, dass wir die ganze Zeit genug zum Trinken haben. Geht es eigentlich noch? Der kann sich anscheinend den Wein nicht mehr leisten. Und Jesus, was macht Jesus in dem Moment? Ich könnte mir vorstellen, ohne dass wir in die Bibel hineinschauen, dass einige Christen würden sagen, ja, so ist es recht. Jetzt ist es ausgegangen, jetzt haben sie genug, jetzt wird nicht mehr gesoffen. Oder? Ist ja recht jetzt. Aber nein, er befiehlt den Diener, 6-mal 100 Liter Krühe mit Wasser zu füllen. 600 Liter in Krühe zusammen. Und er sagt dann, den Diener bringen es im Prinzip dem Tätschmeister und lassen es ihn kosten. Ich weiß nicht, was die Diener sich in dem Moment wirklich überlegt haben, aber sie haben mitbekommen, dass die Mutter von Jesus vorher schon mal so etwas gesagt hat, dass sie alles sollen tun, was ihr Sohn ihnen sagt. Und das Interessante ist jetzt, das ist ja ganz am Anfang vom Dienst von Jesus. Wer die Bibel, wer das Neue Testament gut kennt, der weiß, dass ganz am Anfang von seinem Dienst, Jesus war etwa 30-jährig, hat er sich von seinem Cousin taufen lassen. Johannes der Täufer hat ihn getauft und der Geist Gottes ist auf ihn gekommen, hat ihn vorbereitet für seinen Dienst, ausgerüstet für die 3 Jahre, die folgen. Und nach dieser Zeit ist Jesus 40 Tage lang in die Wüste. Er ist in die Wüste, hat gefastet und betet, hat Nähe zu seinem Vater gesucht. Und das war eine intensive Zeit. Er hat gewusst, in 3 Jahren, das wird kein Zucker schlecken. Er hat intensiv betet, Zeit mit Gott verbracht und hat gefastet für das, was auf ihn zukommt. Und in dieser Zeit hat er sicher Hunger gehabt. Und Satan kommt und sagt ihm, schau, du bist doch Gottes Sohn. Du kannst doch alles. Mach aus deinem Stein Brot und du kannst dein Bauch füllen. Mach's einfach. Klar, er hätte das können. Und Satan hätte das auch gewusst, aber er hätte ihn versucht. Warum hat Jesus da nicht gemacht? Ey, nachher macht er so ein großes Wunder. Da hätte es er doch auch können. Und das Interessante ist, dass Jesus sich aufgemacht hat. Seine Mission war, die Welt, die Menschen zu retten. Und nach dieser Wüstenzeit kommt das große Hochzeit. Da kann man sich die Frage stellen, ja, hey, Jesus, jetzt hast du so eine große Mission, jetzt hast du einen riesen Auftrag, die nächsten 3 Jahre, das wird jetzt fängst du das mit Festen an. Mit Spass haben. Jetzt verplemperst du deine Zeit und gehst so zu einem Fest. Was soll das? Du hast doch einen Auftrag. Aber Jesus hat das ganz bewusst gemacht. Offenbar hat er für das Hochzeitsfest Zeit. Und es ist ihm wichtig, dass die Leute genug zum Trinken haben und etwas Feines zum Trinken haben. Er will, dass sie das Leben geniessen können. Und was ist eben daraus geworden aus dem Wasser? Und vielleicht habt ihr es euch gemerkt, 6x 100 Liter Krühe. Das ist ein grosses Gefäß. Was ist daraus geworden? Du weißt es, gell? Ha, super, Wein, gell? Wein ist daraus geworden, nicht einfach irgendein ein billiges Gesöff, wo man vielleicht am nächsten Tag wird Kopf überkommen davon. Nein, ich habe gelernt von meinen Kollegen, dass zum Beispiel Amarone so etwas Feines ist. Ich persönlich kenne mich bei Wein nicht so besonders aus. Aber es muss etwas ganz besonders Feins gewesen sein, wo es da gegeben hat, weil sie nachher gesagt haben, hey, wie kommt das, dass der Gastgeber eigentlich am Schluss den besten Wein bringt, den man überhaupt hat? Der ist besser wie der andere. Ein paar hundert Liter besten Wein. Wenn du annimmst, dass vielleicht, es steht jetzt nicht drin, wie viele Gäste dabei gewesen sind. Aber wenn das ganze Dorf dabei gewesen sind, dann werden das ein paar hundert gewesen, keine Ahnung, 300, 400, ich weiß es nicht, wie viel wirklich dabei gewesen sind. Und dann relativiert sich wieder die Menge auf die ganze Festzeit. Es ist ja ein paar Tage gegangen und auf die Leute. Aber schaut mal, habt ihr euch vielleicht auch die Frage gestellt, warum hat Jesus Wasser in Wein verwandelt. Warum hat er ihnen nicht Sirup gegeben? Könnte man doch auch. Wäre auch ein Wunder. So nach dem Motto, ja, jetzt haben alle genug getrunken, jetzt gibt es noch etwas, um ein bisschen oben runterzukommen. Wobei man natürlich auch muss wieder bedenken, der Wein damals ist nicht genau der Wein gewesen, den wir heute haben. Es gibt so ein Klischee über Christen in der Welt, dass man sagt, also die Christen, ich will nie Christ werden, weil das ist ja ein trauriges Dasein. Da kann man keine Freude mehr haben. Kein Fest mehr feiern. Die Meinung gibt es über Christen. Ich sehe da etwas völlig anderes. Der christliche Glaube ist nicht nur etwas für langweilige Leute, die auch nicht recht feiern können und die kriegsgrämig immer in der Gegend herumschauen. Einer von meinen theologischen Lehrern hat bei der Auslegung zu dieser Stelle gesagt, was lernen wir aus dem Hochzeit zu Kana? Wein da, Freude da. Wein weg, Freude weg. Aber schaut, Jesus hat das Leben genossen. Und wir dürfen auch Wein geniessen, wenn du es gern hast. Nicht jeder hat es gern. Dann musst du nicht unbedingt Wein trinken. Du darfst etwas trinken, wo du gern hast. Jesus hat Wasser zu Wein gemacht. Im Prinzip hat er den Freudewein vom Evangelium gegen die Wassersuppe von der Gesetzesfrömmigkeit eingetauscht. Er hat etwas Gewaltiges zur Freude beigetragen und er hat wollen, von Anfang an will Gott, dass wir fröhlich unser Leben haben in Verbindung zu ihm. Er will Gemeinschaft mit uns haben und will nicht, dass wir traurig müssen umeinander laufen, sondern dass wir Freude dürfen erleben in unserem Leben. Und ich habe schon so viele Christen kennengelernt, die so gar nichts mit dem Jesus beim Hochzeit zu Kana zu tun haben. Ich will euch in eine weitere Geschichte mit ihnen nehmen, die Jesus erlebt hat. Später nämlich dann, das wird uns an verschiedenen Stellen gezeigt, zum Beispiel im Lukas 5. Da ist ein Mann am Zoll, ein Zollbeamter, und Jesus kommt zu ihm, das ist der Matthäus, er wird auch Levi genannt, und sagt, komm und folg mir nachher. Werd einer von meinen Freunden, ich will mit dir unterwegs sein, komm in meine Gegenwart. Und dann macht der Matthäus, der Levi, macht etwas ganz Spezielles. Er nimmt Jesus mit heim und macht eine große Party und lädt all seine Freunde ein, damit die Jesus kennenlernen können. Er hat so etwas Gewaltiges mit Jesus erlebt und er wird jetzt sein ganzes Leben ihm geben und mit ihm unterwegs sein, dass er sagt, hey, das müssen andere auch wissen. Ich lade doch alle meine Freunde, ich mache eine große Party und die sollen alle Jesus kennenlernen. Ich will Jesus ihnen vorstellen. Jesus war nicht so ein schwarz gekleideter Fanatiker, der super fromm und kein Fest und immer ruhig. Sondern er war ein lebensfroher Mann und er ist auch zu dem Fest gegangen, hat mitgefeiert, hat mitgegessen. Und er hat gern gefeiert. Und ist gern mit Menschen zusammengesessen, weil gerade dort beim Fest haben, beim Miteinanderessen, entsteht Beziehung. Wir erinnern uns nochmal an Johannes 15, wo ich vorher vorgelesen habe. Ich habe euch das gesagt, hat Jesus gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Also er wird uns erfüllen und an unserer Freude wird gar nichts mehr fehlen. Und Jesus hat dann noch ganz viele so fest gefeiert. Und was mir aufgefallen ist dabei, ist, mit was für Leuten hat er denn da gefeiert? Das ist nicht so die High Society gewesen, wo am nächsten Tag in einer grossen Zeitschrift berichtet wird, in einer illustrierten abgebildet wird, was für tolle Leute da zusammen gewesen sind. Nein, der Matthäus, der hat seine Freunde, seine Kollegen dazu eingeladen. Und darunter sind auch recht fragwürdige Charaktere gewesen. Und wenn wir das lesen, dann heißt es, Levi, also der Matthäus, gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Und jetzt kommt's. Dann sind die Frommen gekommen. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken? Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Das heißt, das ist der Grund gewesen, warum er auch gefeiert hat. Warum er zusammengekommen ist mit denen und die Party gemacht hat, gegessen hat mit ihnen. Sein Ziel ist, Menschen zu gewinnen. Beziehung zu haben, Beziehung zu leben, Freude zu erleben. Das ist sein Triebgrund gewesen. Und so hat er sich mit dem sogenannten Abschaum auf die eingelassen. Leute, die in der Gesellschaft zur damaligen Zeit nichts wert waren. Huren, Gauner, man würde vielleicht Berndeutsche sagen, fremde Fötzel. Und die religiösen Führer, die Pharisäer, die jüdischen Religionsführer, die sind total gestresst. Hey, das geht doch nicht. Der kann doch jetzt nicht festen mit denen. Essen, das ist, der macht sich unrein. Der kann nicht mehr nachher zu einem Gottesdienst kommen. Die haben ihm das alles vorgeworfen. Und Jesus hat ihnen dann eben gesagt, ich bin genau für solche Menschen gekommen. Die Menschen, die auch von sich aus merken, hey, ich bin am Ende. Was ist mein Leben wert? Dass sie den Blick bekommen, wie Gott auf ihr Leben schaut und wie Jesus das Ganze anschaut. Und dass sie Freude im Leben könnt erleben und eine Veränderung möglich ist. Er ist zu denen gekommen, die sagen, ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche Vergebung. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Wenn Jesus da wäre und da zu Wettigen würde eine Grillparty machen, wäre interessant, was für Leute dabei wären. Egal aus welcher Schicht, egal aus welcher Partei, aus welchem Land. Auch wenn wir es vielleicht nicht gern hören, eine Stelle frei aus 5. Mose 16, 14. Du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, und jetzt kommt's, der Fremdling, der Weise und die Witwe, die in deiner Stadt leben. Bist du dort mal gewesen? Hey, lass sie ein. Nimm sie dazu. Gib die Freude, die du erlebst, gib sie weiter. Jetzt mit dem Sommer haben wir gesagt, steht Partyzeit an. Fest, ein Grillfest. Mit wem könntest du in nächster Zeit ein fröhliches Fest feiern? Mach dir doch mal die heiligen Gedanken darüber und lad die Leute ein. Nach der Stelle, die ich euch vorgelesen habe, da reagiert Jesus auf etwas, wo seine Leute zu ihm gesagt haben. Aber im Vers 33, daraufhin sagten sie zu Jesus, die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete. Ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger jedoch fasten nicht, sondern essen und trinken. Jesus entgegnete ihnen, könnt ihr etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten lassen, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird, dann werden sie fasten. Jesus redet eigentlich vor sich selber als Bräutigam. Er steht bei ihnen und da ist sicher nicht Fasten dran, da ist Feiern dran. Es gibt auch in heutiger Zeit Zeiten, wo es dran ist, dass wir beten und fasten. Wie wir uns danach sehnen, dass Jesus wiederkommt und dass er alles gut, im Moment ist noch nicht alles gut. Und wir sehnen uns danach, dass sein Reich noch mehr Gestalt gewinnt auf dieser Erde, unter uns, in unseren Herzen. Und er ist auch dran, dass wir fasten und beten. Aber es ist auch dran, dass wir dieser Freude Ausdruck geben, wo ich nachher dann auch noch mehr dazu sagen will. Zuerst noch ein anderes Beispiel von außen einem Zöllner, Zollbeamten, der Zachäus. Da ist Jesus auch, und damals hat Jesus sich selber eingeladen und hat gesagt, Zachäus, ich komme zu dir heim, ich will bei dir essen, ich will das Fest feiern. Er hat auch wieder andere dazu eingeladen. Interessanterweise auch die Pharisäer wieder schauen rein zum Feister und entsetzen sich. Nein, das gibt es nicht. Und dann lesen wir im Lukas 19, von dieser Geschichte. Und da heißt, die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Dann fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Von dem Fest wird euch wenig berichtet. Aber interessanterweise, Jesus feiert mit dem Zachäus und irgendwann leuchtet es dem Zachäus ein und es geht ihm, hey, wie habe ich gelebt? Ich muss umkehren. Er hat nicht einen Gottesdienst besucht. Er hat nicht eine 30- oder 40-minütige Predigt gehört. Nicht in der Synagoge gewesen. Er war beim Fest, ist Jesus begegnet. Und bei dem Fest, sicher auch durch Gespräche, ist ihm plötzlich bewusst, hey, geht's eigentlich noch? Jesus, ich will mein Leben verändern, ich will umkehren, ich will es gut machen. Und schaut das Motiv von Jesus, dass er zu einem Fest gegangen ist, dass er Fest gefeiert hat, ist nicht allein gewesen, sich voll zu trinken und Wirklichkeit zu vergessen. Sondern sein Grund ist gewesen, in allem will ich Gott verherrlichen. Ich will Beziehung haben mit Menschen, ich will Freude reinbringen ins Leben und ich will Gott verherrlichen und ich bin gekommen, um Menschen zu suchen und zu retten. Und darum hat er auch Fest gefeiert. Und dann lesen wir später von einer Geschichte, wo Jesus erzählt. Und das ist dann die grösste Party vor allen Zeiten. Eine eindrückliche Geschichte. Mit dieser Geschichte hat Jesus das Wesen vom Evangelium erklärt. Lukas 14. Aber im Vers 15. Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu: Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Und Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis, mit Rabbispielgeschichte. Und da sagt er: Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen: Kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte: Ich habe einen Acker gekauft, du musst unbedingt hingehen und ihn besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsen gespannen, also heute wäre es vielleicht ein Ferrari oder was, gekauft. Und ich gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte: Ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Also jeder hätte eine Ausrede gehabt, eine noch im anderen. Das Interessante bei dem Ganzen: Alles ist vorbereitet. Alles ist parat und Gott selber steht für den Gastgeber. Er lädt ein. Der König der Welt macht, er hat Freude daran, seine Menschen zum Feiern einzuladen. Er lädt zu einem riesengroßen Fest, zu einer Party ein. Und einer nach dem anderen hat Entschuldigungen. Jesus ist in seinen Reden immer wieder wichtig gewesen, Leute aufmerksam zu machen, aufzuzeigen, warum er auf die Erde gekommen ist. Wie wir schon gehört haben. Damit wir uns können freuen. Dass wir können frei sein und freuen. Das ist sein Ziel. Und darum hat er das Reich Gottes mit dieser Party, mit dem Fest verglichen. Und zwar mit dem besten Fest, wo wir überhaupt uns können vorstellen. Also wir haben gesagt, alle haben jetzt irgendetwas anders vor. Und dann heisst es, dass er Diener ausschickt und sagt: Okay, wenn niemand kommen will, dann geh an die Hecken und Zäune, hol die Leute von der Straße. Ich habe alles parat. Mir ist völlig gleich, woher die Leute kommen. Sie müssen nicht Rang und Namen haben. Ganz egal, aus welcher Schicht sie kommen. Was sie erlebt haben, wie ihre Vergangenheit ist. Es hat eben vorher die Einladung kein Knochen interessiert. Und da könnte recht schnell Frust entstehen bei einem Gastgeber, Enttäuschung. Und Jesus sagt: Gott will aber die Party nicht allein feiern. Sicher nicht. Er hat ein Festessen parat und er geht überall hin und will, dass möglichst viele kommen. Das Haus darf voll werden. Menschen sollen zu Jesus kommen, mit Gott Gemeinschaft haben. Der Vater im Himmel sehnt sich danach, dich bei dem grossen Fest, das er wird feiern, dabei zu haben. Die Einladung gilt dir ganz persönlich. Für dein Leben. Er wird die beste Party machen und dich dabei haben. Und eigentlich sollten wir Christen, die das Wort Gottes haben und die wissen, warum Jesus gekommen ist und wie Jesus gefeiert hat, sollten wir eigentlich die besten Partys machen. Oder? Eigentlich müssten wir die glücklichsten und fröhlichsten Menschen sein und die besten Partys veranstalten. Und Menschen auf die Lebensfreude, die Jesus schenkt, ansprechen. Sie mit ihnen nehmen. Partys machen nicht, weil man nichts Besseres zu tun wüsste, sondern um ganz bewusst die Einladung Gottes zu dem Fest selber zu leben, uns daran zu erinnern. Aber schaut, das wahnsinnige Partymachen von der Welt, das ist manchmal ohne Ende. Und dann besauft man sich, dann bekifft man sich. Und das alles, weil man die Wirklichkeit verweigern will. Man will nicht an die Wirklichkeit, an die Realität heranschauen und darum besauft die Welt sich. Weil sie vergessen will. Wenn Jesus feiert, geht es nicht um Vergessen. Wenn Jesus feiert, dann geht es um echte Freude. Epheser 5, 18: Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Also das Ziel ist nicht, mit dem Wein so viel zu trinken, dass ich vergesse, sondern ich darf den Wein geniessen, ich darf Freude haben, ich darf es fest feiern. Aber erfüllt sie soll ich mit dem Geist Gottes. Gott lädt ein zu seinem Fest. Wie seine neue Welt, sein Reich schon angefangen hat unter uns. Und Freude ist nicht einfach nur eine Randverzierung bei Jesus, sondern ist eigentlich die Mitte von dieser guten Botschaft Gottes. Die Mitte von dem Evangelium. Das Zentrum vom Evangelium. Wir drücken mit dieser Freude, mit dem Fest aus. Das Entscheidende ist nicht unser Tun, unsere ständige Aktivität, sondern das, was Gott bereits tun hat. Wir feiern und sind fröhlich, weil Gott uns erlöst hat. Er hat alles tun, dass ich Freude habe, dass ich fröhlich sein kann, dass ich bei ihm, mit ihm Gemeinschaft haben darf. Und eigentlich sollten wir feiern als Christen, als eine christliche Trotzhandlung. Trotzdem, wie es in dieser Welt aussieht, wird ich Gott die Ehre geben und ihn loben. Er ist Sieger und Erlöser. Egal, was um uns herum passiert, wie schlimm es ist mit Krieg, was wir alles lesen in den Zeitungen, was wir alles hören und erleben. Jesus ist Herr. Und ihn dürfen wir bei Fest, bei Partys feiern. Fröhlich sein, weil wir wissen, er hat das Entscheidende tun. Das Schlachtfeld hat er für sich entschieden. Die neue Welt ist zwar noch nicht in Vollkommenheit da, aber sie wird kommen. Feiern wird in dem dunklen Hintergrund, wo wir leben, als Trotzhandlung so ausgedrückt. Das Schlimme wird nicht mehr das letzte Wort haben. Die Macht hat Jesus besiegt und die Tage vom Bösen sind zählt. C.S. Lewis hat das einmal so ausgedrückt. Freude ist ein ernstes Geschäft des Himmels. Und Feiern ist Ausdruck dieser Freude mit möglichst vielen Leuten. Also ladet Leute ein, nehmt sie mit zu dem Fest und führt sie auch in die Nähe zu Jesus, dass sie die Gemeinschaft zu ihm könnt haben. Und die Geschichte, die Jesus erzählt hat, die endet dann so im Lukas 14, 23. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Jesus sehnt sich danach, der Vater sehnt sich danach, möglichst viele in seiner Gemeinschaft, bei seinem Fest dabei zu haben. Wann bereitest du das nächste Fest vor? Wann ladest du Leute dazu ein? Wir dürfen jetzt auch so ein Fest feiern. Das wird nach dem Gottesdienst dann noch weitergehen. Ihr seht, es ist festlich dekoriert. Ich danke allen, die sich da investiert haben. Es ist es ist genial, wenn wir miteinander können feiern, fröhlich sein und uns erinnern, was Jesus tun hat. Er hat uns aufgefordert, uns immer wieder daran zu erinnern, dass er am Kreuz für alles gezahlt hat. Du musst nicht geknechtet sein. Du darfst fröhlich durchs Leben gehen, wie im Wissen, Gott hat alles gedreht. Jesus hat alles gedreht für mich und hat mir die Sünde vergeben. Ich muss nicht mehr mit dieser Last unterwegs sein, sondern ich darf so fröhlich leben, wie Gott sich mein Leben vorgestellt hat. Ein Vers aus dem Epheser. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an den wir in himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Das heißt, wir haben schon Anteil, wenn du zu Jesus gehörst, hast du Anteil daran. An der Fülle durch sein geistliches Segen. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Jesus, wo er das Fest vom Abendmahl gefeiert hat, hat ihnen gesagt, dass er den Weg muss gehen, dass er verhaftet wird, dass er sein Leben wird geben für sie. Sie haben noch nicht alles verstanden. Und auch du musst noch nicht alles verstehen, was Gott für dich parat hat. Aber du darfst im Glauben annehmen. Und Jesus hat gesagt, nehmt, esset, denn das ist mein Leib. Es ist gewaltig. Jetzt muss ich gerade mal schnell fragen, haben wir das Abendmahl parat? Ich sehe gerade gar nicht. Ah, es steht da. Ich habe gerade sehnsüchtig. Da seht ihr, wie freudig ich eigentlich schon auf das Abendmahl gewartet habe. Und ich habe gedacht, wo ist es? Hey, mega dankbar, dass wir jetzt miteinander das Mahl des Herrn dürfen nehmen. Uns miteinander dürfen daran erinnern, dass Jesus gesagt hat, nehmt es, das ist mein Lieb. Es ist für dich gegeben. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Und er hat sein Blut für dich vergossen. Und er will, dass wir zum Gedächtnis daran jetzt das Fest miteinander feiern. Und wir werden miteinander Gott in dieser Zeit auch loben und ihm die Ehre geben über das, was er gemacht hat. Und wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Dann bist du herzlich eingeladen, auch zu dem Fest. Zu dem Mahl. Du darfst näher in der Erinnerung daran, was Jesus für dich tun hat. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist und dass wir in deinem Wort nachlesen können, wie du unterwegs gewesen bist, wie du gefeiert hast, fest gefeiert hast, wie du fröhlich gewesen bist. Und Jesus, das gewaltigste Fest, das wartet noch auf uns. Ich danke dir für die Einladung, dass wir Teil von dem Fest dürfen sein. Du sehnst dich nach Gemeinschaft mit jedem Einzelnen von uns. Und willst, dass wir bei dem Fest, wenn du eines Tages wieder kommst als der Bräutigam, dass wir als deine Brut, dass wir daran teilnehmen. Dass wir dabei sind, dass wir Teil davon sind und die riesige Freude dürfen erleben. Und danke, dass wir dass wir dürfen wissen, du bist am Kreuz für uns gestorben. Wir kommen gerade erst von Karfreitag her, haben uns vielleicht schon Gedanken darüber gemacht, aber ich will wieder ganz neu mich freuen darüber und dir Danke sagen. Danke, dass du alles gegeben hast für mich, aus Liebe zu mir. Dass du alles gut gemacht hast, was in meinem Leben nicht gut ist und dass du die Trennung aufgehoben hast, dass ich Gemeinschaft darf haben mit dem Vater. Durch dein Blut, das du vergossen hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Freude in unser Leben kannst hineingeben. Bitte, Heiliger Geist, dass du kommst, dass wir noch mehr von deiner Fülle erleben können. Danke dafür, mir das Mal jetzt nehmen. Und wir gehen gerade weiter miteinander und bleiben eigentlich in dieser Gebetshaltung und singen die Lieder miteinander. Er ist der gute Hirte, der dich sicher führt und du darfst zu seinem Tisch kommen. Und wir fangen gerade hier in der Mitte an. Wer am Abend mal teilnehmen will, einfach im Uhrzeigersinn führen, nimmt sich, darf es wieder an den Platz nehmen und nachher machen wir den Außenbereich. Und bleibt gerade miteinander im Gebet, weil er ist der wunderbare Hirte. Er führt dich im Leben gut und er gibt dir alles, alles, was du brauchst, auch die Freude in Fülle. Und du darfst jetzt an dem Mal teilnehmen.